Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Lass uns zusammen mit den Gedanken zurück in die Schulzeit gehen. Das war doch jetzt gerade die beste Jahreszeit, oder? Jede Woche irgendein Feiertag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, langes Pfingstwochenende. Dann in der Woche vor den Ferien gab es lustige Tierfilme statt Unterricht. Und je nach Bundesland ab Mitte Juni dann Sommerferien. Dieses Jahr ist durch Corona alles anders. Die Schulen versuchen, den Lehrplan irgendwie in diese verbleibenden 7 bis 10 Wochen reinzustopfen. Und das ist schwierig bei den hohen Hygieneanforderungen und dem Mindestabstand.
Es gibt natürlich Schüler, die sich da ganz perfekt dran halten und so, aber es gibt einzelne Schüler, die sich wirklich in den Arm nehmen und sowas.
Regulärer Schulbetrieb, davon sind wir noch weit entfernt. Das werden wir gleich in dieser Episode des Update-Podcasts von dem gerade gehörten Schulleiter hören. Und wir haben ihn auch gefragt, wie er die neuen Pläne der Kultusministerkonferenz so sieht. Außerdem Thema im Update: Lippenlesen unmöglich. Durch die Maskenpflicht können Gehörlose schlechter bis gar nicht kommunizieren, im Supermarkt zum Beispiel oder beim Arzt oder der Ärztin. Das hier ist die YouTuberin, Instagrammerin und TikTok Cindy, sie ist gehörlos.
Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich konnte bis zu einem Alter von 3 Jahren ganz normal hören. Sprechen habe ich von meiner Großmutter gelernt.
Und mit ihr haben wir online gechattet. Was sie für Erfahrungen macht, das hört ihr in dieser Podcast-Folge. Und wir sprechen mit Christian Schmidt aus dem Update-Team über Hotels, die zwar keine Urlauber übernachten lassen dürfen momentan, aber andere Ideen haben, die Zimmer uns allen zur Verfügung zu stellen.
Mittlerweile gibt es Internetseiten. Da findest du für ganz Deutschland Hotels, die ihre Zimmer eben als Büro anbieten. Man muss aber gucken, manche machen das wirklich nur tagsüber. Also übernachten darfst du dann nicht.
Das ist der Update-Podcast am 28. April 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Einige Schüler und Schülerinnen, die gehen ja mittlerweile schon wieder zur Schule, vor allem in die Abschlussklassen. Für den 4. Mai planen viele Bundesländer eine Rückkehr, jeweils für den ältesten Grundschuljahrgang. Aber was ist mit den ganzen anderen Schulkindern und Jugendlichen in Deutschland? Die sollen bis zu den Sommerferien auch nochmal in die Schule. Von innen sollen sie die Schulen sehen, steht so zumindest im Konzept der Kultusministerkonferenz, über das wir heute schon berichtet haben.
Das kann heißen, ein-, zweimal die Woche oder auch wochenweise im Wechsel. Das hat zum Beispiel der Lehrerverband vorgeschlagen. Auf jeden Fall sollen sich immer Präsenzunterricht und Homeschooling abwechseln und jeweils aufeinander beziehen, was auch in der Praxis einfach damit zu tun hat, dass die Klassen aufgeteilt werden und entsprechend mehr Klassenräume gebraucht werden.
Kleine Gruppen von maximal 15 Schülerinnen und Schülern mit genügend Abstand und Möglichkeit zum Händewaschen, so hat es unsere Hauptstadtkorrespondentin heute erklärt. Beschlossen wurde noch nichts, aber es ist eben erstmal nur ein Konzept. Und uns interessiert jetzt im Update, was sagen denn eigentlich die dazu, die dieses Konzept gegebenenfalls umsetzen müssen? Sven Zimmerschied zum Beispiel. Er ist Schulleiter der Friedensburg-Oberschule in Berlin. Guten Tag, Herr Zimmerschied.
Guten Tag, Herr Günther.
Sie mussten Ihre ZehntklässlerInnen heute Mittag schon heimschicken, weil die Reinigungskräfte nicht gekommen sind. Was war da los?
Der Masterhygieneplan in Berlin sieht so eine regelmäßige Zwischenreinigung der Räume vor. Die konnte ganz augenscheinlich nicht erfolgen, da keine Reinigungskräfte da waren. Mhm. Und damit, wir haben so einen Schichtbetrieb, also vormittags kommen 100 Schüler unseres 10. Jahrgangs, nachmittags kommen die anderen 100 Schüler unseres 10. Jahrgangs. Und ohne die Zwischenreinigung kann ich natürlich auch keinen Unterricht machen, wenn dieser ja durch Hygienepläne vorgegeben ist, also diese Zwischenreinigung.
Wie machen denn die Schüler und Schülerinnen generell so mit in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen, Abstand halten und so weiter?
Naja, die ersten Erfahrungen jetzt aus den ersten beiden Tagen sind so ein bisschen zwiespältig, würde ich mal sagen. Wir haben gestern erstmal so Klassenleitungsstunden gemacht, erstmal besprochen, wie waren die letzten Wochen, wie sind eure Erfahrungen, wie sind auch die Regeln. Also das ist alles ganz klar besprochen worden. Ich muss sagen, wenn Lehrkräfte in der Nähe sind, dann werden diese Abstandsregeln auch sehr gut eingehalten. Das funktioniert alles. Aber man kann beobachten, wenn sozusagen die Lehrkräfte nicht in der Nähe sind oder die Schüler eben auf dem Schulweg sind. Also ist ja klar, da sind wir nicht dabei. Aber selbst auf dem Schulhof muss man ganz genau hinschauen. Also dann ist das nicht immer so toll mit der Einhaltung der Abstandsregeln.
Das heißt, Sie stehen eng zusammen oder nehmen Sie auch mal einen Arm? Und was machen Sie dann?
Es gibt natürlich Schüler, die sich da ganz perfekt dran halten und so, aber ich habe auch schon beobachtet, dann natürlich vom Weiten, wenn man da näher kommt, wissen wir natürlich sofort, dann kann man sagen, gehen sie auseinander, also das funktioniert ganz gut. Mhm. Aber das ist so, es gibt einzelne Schüler, die sich wirklich in den Arm nehmen und sowas, was nun im Augenblick nur wirklich nicht gewünscht ist.
Ja. Jetzt schlagen die Kultusminister und die Kultusministerin vor, bis zu den Sommerferien sollen alle Schülerinnen und Schüler die Schule besucht haben, zumindest tage- oder wochenweise. Inwiefern sehen Sie da Probleme auf Sie und Ihr Kollegium zukommen?
Naja, wir machen jetzt ja die ersten Erfahrungen. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Ich sag mal, allein mit der Erfahrung der Einhaltung der Abstandsregeln, das wird ja wahrscheinlich für 7- und 8-Klässler nicht einfacher als für 10-Klässler. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ansonsten entwickeln wir jetzt Modelle von Beschulung. Die Regelungen der KMK sind ja auch im Grunde sehr allgemein gehalten. Man könnte ja verkürzt sagen, jeder sollte wenigstens noch mal in der Schule gewesen sein. Berlin zum Beispiel hat jetzt dazu aktuell eine Regelung rausgebracht. Wir sollen insbesondere schauen, sehr individuell, welche Schüler brauchen dringend die Beschulung und wo geht es auch im Online-Unterricht ganz gut. Diese Regelung finde ich auch sehr gut, aber sie ist natürlich sehr aufwendig. Und das mag in so einem Stadtstaat wie Berlin auch ganz gut gehen. Da kommen die Schüler oft selbstständig zur Schule, zumindest an den Oberschulen. Wenn ich jetzt aber Schultransporte organisieren muss, dann wird es schon schwieriger mit der Individualisierung.
Hm. Nur zur Begriffserklärung, KMK ist die Kultusministerkonferenz, ne? Die Lerngruppen, die sollen ja auch verkleinert werden auf maximal 15 Menschen pro Klassenzimmer. Inwiefern ist das umsetzbar in Ihrer Schule?
Also wir sind da ein bisschen zurückhaltender. Wir dritteln sogar unsere Klassen, also dass wir maximal 10 Schülerinnen und Schüler im Klassenraum haben. Wir wollten erstmal auf Nummer sicher gehen und uns das anschauen. Mit 15 ist es auch in den vielen deutschen Klassenräumen, glaube ich, sehr eng. Das hängt natürlich von den Schulen ab. Es mag auch Schulen geben mit sehr großzügigen Räumen. Die Schüler müssen sich ja auch noch bewegen können. Es ist ja nicht bloß, dass jeder seinen Platz braucht. Sie können ja nicht rein- oder rausgebiebt werden aus dem Raum. Deswegen haben wir wieder bloß 10 gemacht. Das bedeutet natürlich auch, wir dritteln quasi Gruppen und haben dreimal so viel Lehrkräftebedarf umgekehrt. Und damit ist auch klar, in dieser Rechnung könnte man sowieso ein Drittel des Unterrichts maximal anbieten. Hm. Jetzt fallen noch uns viele Lehrkräfte weg, die zu Risikogruppen gehören. Also ich wäre schon froh, wenn wir zukünftig so 25% in Präsenzform hinbekommen würden.
In den vergangenen Wochen haben wir viel Abenteuerliches gehört aus dem digitalen Homeschooling. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Schule zu Hause?
Ich sage, bei uns die Erfahrung, würde ich in der Summe sagen, sind sehr positiv. Wir haben auch zwischendurch immer wieder alle Beteiligten gefragt, wie es läuft über Online-Umfragen. Wir hatten eher das Problem, dass Eltern und Schüler gestöhnt haben, es ist zu viel, was ihr von uns wollt.
Konnten denn alle mitmachen? Das ist ja zuerst mal die Frage.
Natürlich konnten nicht alle mitmachen. Also ich habe auch Kinder, da gibt es vielleicht ein Smartphone in der Familie. Oder nur Smartphones und vielleicht nur ein Notebook, aber das brauchen dann die Eltern oder so. Wir haben jetzt als Schule damit angefangen, unsere schuleigenen Geräte, die wir ja schon haben, an besondere Fälle auszugeben. Also die bekommen die Schulden. Und in Berlin gibt es ja noch so ein Programm, das soll, glaube ich, in der nächsten Woche oder sogar schon diese Woche losgehen, dass iPads an besondere Familien, die es besonders benötigen, brauchen. Das sind aber natürlich in der Regel Familien im Hartz-IV-Bezug. Wir als Schule sagen, wir haben auch andere Familien, die wenig Geld haben und legen sozusagen unsere schuleigenen Geräte noch oben drauf. Also das muss man jetzt wahrscheinlich wirklich leisten, dass zumindest erstmal das, aber das alleine macht es auch noch nicht. Deswegen haben die Schüler noch kein Internet in der Wohnung.
Schulleiter der Friedensburg-Oberschule Berlin, Sven Zimmerschied in Deutschlandfunk Nova. Schule ist natürlich Ländersache, wissen wir alle. Weitere Entscheidungen werden kommende Woche da erwartet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Meckern geht immer, ne? Bei uns Deutschen. Früher haben viele gejammert, dass sie ins doofe Büro müssen. Heute jammern sie, weil sie da nicht hin dürfen und ihnen im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt. Außerdem gibt's da, sind wir mal ehrlich, einfach viel zu viel Ablenkung, oder? Im Homeoffice. Die Spülmaschine piept, will ausgeräumt werden. Bei der Gelegenheit mal gucken, ob noch ein Schokoriegel im Schrank liegt. Saugen könnte man auch mal wieder. Warum nicht jetzt? Während der Arbeitszeit? Sowas halt. Das alles können die Jammerer umgehen, indem sie das Homeoffice in ein Hotel verlegen. Und wie das geht, sagt uns Christian Schmidt aus dem Update-Team. Weil einfach so ins Hotel darf man ja momentan nicht, oder?
Als Tourist in der Tat nein, also als Geschäftsreisender aber schon. Und das bist du ja, wenn du auch wirklich arbeitest. Also du kannst jetzt nicht mit Frau und Hund 2 Wochen auf Malle so tun, als sei das alles Homeoffice. Aber es gibt Angebote, die dir wirklich helfen, mal rauszukommen und von woanders zu arbeiten.
Und wie finde ich die? Weil viele Hotels haben ja zu.
Ja, mittlerweile gibt es Internetseiten, auf der wir solche Homeoffice-Alternativen in Hotels finden können. Homeoffice-im-hotel.de zum Beispiel heißt die eine. Eine andere ist seati.co. Und da findest du für ganz Deutschland Hotels, die ihre Zimmer eben als Büro anbieten. Man muss aber gucken, manche machen das wirklich nur tagsüber. Also übernachten darfst du dann nicht.
Nutzen das denn viele Menschen?
Also im Moment übersteigt das Angebot noch die Nachfrage. Also wir als Kunden haben freie Auswahl. In München zum Beispiel, da gibt es das Prinz-Regent-Hotel. Da kannst du dich zwischen 8 und 18 Uhr einmieten. Du zahlst dann 30 Euro für Zimmer, die sonst knapp 150 Euro kosten würden. Und das machen eben gerne Leute, bei denen Homeoffice zu Hause einfach schlecht funktioniert. Das hat mir Alexandra Radwan erzählt, die Direktorin vom Prinz-Regent.
Bei manchen ist es einfach die Familie. Die Kinder sind zu Hause, es müssen Videokonferenzen abgehalten werden und das ist halt relativ schwierig dann in dem Umfeld. Wir hatten es auch schon, dass jemand eine Baustelle vor der Haustür quasi hatte und der Lärm einfach so wahnsinnig groß war, dass er quasi geflüchtet ist sozusagen und bei uns da wirklich die Ruhe genießt, die wir so um unser Hotel haben.
30 Euro für ein Zimmer, das sonst deutlich teurer ist, vielleicht so 100 Euro kostet. Lohnt sich das denn für die Hotels?
Nee, also ganz klares Nein. Ich habe schon gesagt, das Angebot übersteigt noch klar die Nachfrage. In das Hotel von Alexandra Radwan kommen gerade pro Tag 3 Gäste, die dieses Homeoffice-Angebot annehmen. Das deckt nicht mal ansatzweise die Kosten. Aber der Hoteldirektorin geht es auch gerade einfach nur darum, die Moral der Truppe aufrechtzuerhalten.
Die Hotellerie und die Gastronomie ist ja wirklich schwer getroffen von der ganzen Situation. Und die erste Zeit haben wir uns natürlich selber auch sehr leid getan und wir wollten einfach aus diesem Status raus, ein bisschen des Jammerns und ja, Verzweiflung muss man fast sagen und einfach Dinge wieder anpacken, den Mitarbeitern auch wieder eine Perspektive geben und das Hotel einfach auch wieder ein bisschen zum Leben wecken.
Und es scheint auch tatsächlich zu wirken. Die Azubis, die dürfen sich jetzt mal an der Rezeption ausprobieren. Das Housekeeping hat ja auch gesicherte Jobs, weil eben trotz weniger Gäste ziemlich viel desinfiziert werden muss. Und das angeschlossene Restaurant liefert auf Wunsch so Essenspakete an die Zimmertür. Aber trotzdem ganz klar, es läuft hier gerade der Hotelbetrieb wie in ganz Deutschland, wenn überhaupt auf Sparflamme.
Hat Alexandra Radwan, die Hotelchefin, da noch weitere Pläne für ihr Hotel oder kann sie überhaupt weiter planen?
Ja, niemand weiß ja so richtig, wann Hotels wieder ganz normal aufmachen dürfen, aber die Hotelchefin ist sehr erfinderisch. Also was man nämlich weiß ist, dass ab nächster Woche die Friseursalons wieder aufmachen dürfen unter Auflagen, sowas wie ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Und weil da die meisten Salons weniger Kunden bedienen können, als reinkommen wollen, vermietet sie ab nächster Woche eben ihre Hotelzimmer an Friseurinnen und Friseure. Auch davon wird sie nicht reich, muss man sagen, aber es hält dann halt den Betrieb am Laufen.
Ja, und das Housekeeping hat dann auch ordentlich zu tun und muss die Haare wegsaugen wahrscheinlich. Viele Hotels in Deutschland bieten ihre Zimmer tagsüber als Ausweichmöglichkeit fürs Homeoffice an. Wie es funktioniert, habt ihr von Christian Schmidt gehört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Maskenpflicht, ne, beim Einkaufen zum Beispiel, da stört die Stoffmaske ein wenig beim Atmen, aber mehr auch nicht. Oder die Brille beschlägt, wenn der Mund-Nasen-Schutz nicht so richtig sitzt. Aber sonst keine wirkliche Einschränkung. Probleme haben die, die zwischendrin aufs Handy schauen und die Face-ID, also dieses Entsperren durch Gesichtserkennung, nicht mehr funktioniert. Und so richtig ein Problem wird die Maskenpflicht für Gehörlose. Die können nämlich keine Lippen mehr lesen und haben dadurch große Schwierigkeiten, mit Menschen zu kommunizieren, die keine Gebärdensprache beherrschen. Und das sind nun mal die meisten. Von uns, oder? Wir haben heute dazu ein Interview mit der gehörlosen Influencerin Cindy Klink geführt. Die ist 22. Bei TikTok, YouTube und Instagram macht sie Videos zu Themen, die oft mit gehörlosen Menschen zu tun haben. Und wir haben dieses Interview per Chat geführt und meine Kollegin Julia hat die Antworten von Cindy für euch eingesprochen. Und wir haben Cindy zuerst gefragt, welche Erfahrungen hast du denn bis jetzt als Gehörlose gemacht, seit so viele Menschen Masken tragen?
Auf jeden Fall, dass ich so gut wie niemanden mehr verstehe. Es ist ein beklemmendes Gefühl zu wissen, jeder trägt die Maske und egal mit wem du kommunizieren musst, du wirst nichts verstehen.
Und in welchen Situationen, also im Alltag, hast du die Erfahrungen bislang gemacht, zum Beispiel im Supermarkt oder beim Arzt?
Im Supermarkt kann ich nur von Freunden berichten. Ich war gestern und heute noch gar nicht einkaufen, von daher weiß ich es nicht, aber es macht mir Angst. Vor allem beim Arzt habe ich die Erfahrung gemacht. Im Endeffekt wusste ich am Ende des Tages immer noch nicht so wirklich, was ich hatte, da die Ärztin nichts aufschreiben wollte und ich durch die Maske nichts verstanden habe. Online-Dolmetscher konnte ich aufgrund des schlechten Internets nicht benutzen.
Wie möchtest du für dich diese Probleme in den kommenden Wochen angehen? Also bleibst du ja jetzt lieber zu Hause, so oft es geht, oder versuchst du dann möglichst ohne Kommunikation zum Beispiel im Supermarkt klarzukommen?
Zu Hause bleiben und den Problemen aus dem Weg zu gehen, ist keine Lösung. Ich starte gerade eine Petition bezüglich der Masken und versuche mich, den Problemen zu stellen.
Wie könnte man denn aus deiner Sicht die Maskenpflicht so hinbekommen, dass gehörlose Menschen trotzdem mehr verstehen und besser kommunizieren können?
Also meine Idee ist, dass vor allem systemrelevante Dienstleister eine durchsichtige Maske zur Verfügung haben, um eben im Fall der Fälle auf diese umzuswitchen. Es gibt mittlerweile sogar ein Gestell, das auch für medizinische Zwecke geeignet ist.
Und mit so einer durchsichtigen Maske, dann siehst du alle Mundbewegungen, die du fürs Verständnis brauchst?
Genau.
Du hast ja schon vor einigen Tagen bei TikTok ein Video zur damals noch bevorstehenden Maskenpflicht gemacht. Das wurde mittlerweile 1,7 Millionen Mal angesehen. Da hast du also viele erreicht. Glaubst du, die Menschen werden mittlerweile sensibler dafür, dass Masken für Gehörlose ein Problem sein könnten?
Ja, das glaube ich in der Tat. Wenn man offen das Thema anspricht und erklärt, aus welchem Grund das ein Problem sein kann und vorschlägt, wie man es vielleicht besser machen kann, das öffnet viele Augen.
Im nachvertonten Chatgespräch Cindy Klink, gehörlose Influencerin, über das Problem, dass gehörlose Menschen durch die Maskenpflicht jetzt immer häufiger nicht mehr die Lippen lesen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gehörlose Menschen, die schauen uns auf den Mund, die schauen uns ins Gesicht, achten auf unsere Mimik, denn so versteht man fast alles, was andere Menschen so sagen. Und sie haben momentan große Schwierigkeiten zu kommunizieren, seitdem viele eine Maske tragen, einen Mund-Nasenschutz. Lippenlesen ist da völlig unmöglich, Mimiklesen auch, zum Beispiel bei Arztbesuchen im Supermarkt oder bei Behördenterminen. Helfen können da Gebärdensprachdolmetscherinnen und Dolmetscher, die natürlich auch in Corona-Zeiten gebraucht werden. Und Laura Schwengbär ist eine von ihnen. Und sie tragen tatsächlich trotzdem ab und zu eine Maske bei der Arbeit.
Ja, so gut es geht, versuche ich das, genau.
Bei der Gebärdensprache, da nutzen sie ja auch den Mund. Also gehörlose Menschen, für die sie dolmetschen, verstehen sie die dann überhaupt? Weil die gucken ja auch auf ihren Mund, oder? Welche Erfahrungen haben sie da gemacht?
Es ist gleichermaßen schwierig für sowohl taube Menschen als auch für Gebärdensprachdolmetschende, würde ich vermuten, Gebärdensprache zu verstehen, ohne das Mundbild zu sehen. Das ist schon eine größere Herausforderung, weil es einfach Vokabeln gibt, die im Handzeichen, also das, was die Hände machen, genau das Gleiche tun. Aber das Mundbild unterscheidet die verschiedenen Vokabeln voneinander. Und wenn ich also das Mundbild nicht habe, dann muss ich doch einiges mehr investieren, um mein Gegenüber zu verstehen.
Haben Sie ein Beispiel für mich, ein Wort?
Ja, schönes Wort ist Politik und Technik. Das sind genau die gleichen Vokabeln. Sieht ein bisschen so aus, wie wenn eine Gabel auf eine Hand einsticht. Das klingt sehr böse, aber sieht sehr logisch aus, wenn man es sieht. Und Politik und Technik ist ja doch ein bisschen was anderes. Genauso wie Bruder, Schwester, das Gleiche und dasselbe. Das ist alles ein Handzeichen, nur unterschieden durch das Mundbild.
Und die Mimik auch ein bisschen. Wie wichtig ist denn die Mimik in der Gebärdensprache für Sie?
Mimik ist total wichtig. Mimik hat teilweise sogar grammatikalische Aufgaben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so einen Relativsatz machen will, wenn ich sagen will, wenn es morgen regnet, dann gehe ich nicht wandern, dann gebärde ich als Zeichen wirklich nur morgen Regen, wandern und Kopfschütteln. Alles andere findet in meiner Mimik statt. Und wenn die wegfällt, dann sage ich nur, es regnet morgen und ich gehe wandern. Und das ist ja ein ganz anderer Inhalt.
Wie hat sich Ihre Arbeit verändert seit der Krise?
Ziemlich. Ich dolmetsche wesentlich mehr online. Das heißt, ich habe mir hier einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet mit einem ordentlichen Hintergrund. Ist ja doch recht schwierig, wenn man irgendwie vor der Tapete der Kinder sitzt oder so. Und ja, so viel wie geht, findet online statt, so dass ich mich also in zum Beispiel Uni-Vorlesungen oder auch in Arztbesuche dazuschalte. Und das klappt mal mehr, mal weniger. Tatsächlich hängt es, wenn es hängt, dann meistens an der Technik.
Okay, also das sind so die Probleme, die Sie haben. Gehen Sie auch noch raus? Haben vor Ort Termine face-to-face?
Ja, ab und an ist das noch so. Also wenn zum Beispiel Arzttermine anstehen, die schon lange geplant sind und nicht verschoben werden können, dann gehe ich da schon auch nochmal dazu. Und das ist besonders heikel, weil in einem engen Arztraum oft nicht der Platz ist, um wirklich 1,5 Meter Abstand zu halten. Gleichzeitig ich aber nicht unbedingt eine Maske tragen kann. Ja, das ist eine ziemliche Herausforderung.
Wie kann ich mir das Online-Dolmetschen vorstellen? Sind Sie dann per FaceTime oder WhatsApp-Videocall verbunden und können dann demjenigen, der etwas verstehen soll, das eben erzählen, was gerade gebraucht wird?
Ganz genau. Und wunderbarerweise funktioniert das eben auch in beide Richtungen. Das heißt, wir werden oft als jemand gesehen, der für taube Menschen arbeitet. Tatsächlich dolmetschen wir ja aber in beide Richtungen.
Ja.
Das heißt, wir brauchen sowohl eine gute Kamera als auch ein gutes Mikrofon und sind dann quasi als dritte Person mit in so einem Gespräch dabei und dolmetschen dann eben in beide Richtungen das, was von der jeweils anderen Person gesagt wird.
Cindy Klink, die wir heute per Chat interviewt haben, die schlägt transparente Masken vor für bestimmte Berufe, zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte. Die könnten dann, wenn sie einen gehörlosen Patienten haben, auf diese durchsichtigen Masken einfach rüberwechseln. Wären die auch für Sie als Dolmetscherin geeignet?
Ich denke schon. Ich habe noch ein bisschen Sorge, dass die relativ schnell beschlagen, weil es ja doch Folie ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt aber mal eine bestellt und hoffe, dass sie in den nächsten Tagen kommt. Die sind natürlich jetzt auch unter uns Dolmetschenden heiß begehrt und ich hoffe, dass ich eine der nächsten bin, die ihre aus ihrem Briefkasten holen darf. Und ja, werde berichten.
Dolmetscherin für Gebärdensprache, Laura Schwengbeil. Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab heute wird zu schnell Autofahren deutlich teurer, wenn man erwischt wird. Scheinbar sind wir ein Volk der Raser in Deutschland. Wir müssen erzogen werden, wieso eigentlich wurde dann das Tempolimit so abgeschmettert von Verkehrsminister Andi Scheuer von der CSU? War so ein Tabu. Ach natürlich, weil die Autolobby was dagegen gehabt hat damals. Jedenfalls reichen innerorts jetzt zum Beispiel schon 21 Kilometer pro Stunde zu schnell, um 80 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und einen Monat Führerscheinentzug zu kassieren. Ist das sinnvoll oder ist das total übertrieben? Und bringen härtere Strafen tatsächlich auch mehr Sicherheit? Darüber sprechen wir mit dem Verkehrsforscher Martin Randelhoff. Guten Abend.
Guten Abend.
Was halten Sie von den verschärften Regeln?
Naja, sie sind ja letztendlich auch ein Ergebnis der Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung, wo ja insbesondere Fußgänger und auch Radfahrer in Städten eben geschützt werden sollten. Und wo man auch etwas unternehmen wollte gegen das steigende Aggressionspotenzial eben auf den Straßen. Und dieses hohe Aggressionslevel, das äußert sich eben sehr, sehr stark in überhöhter Geschwindigkeit. Und etwa 1000 Menschen im Verkehr sterben eben aufgrund aggressiven Fahrverhaltens. Und man versucht hier eben von gesetzgeberischer Seite, dem einen Riegel vorzuschieben, ein bisschen mehr Bewusstsein der Bevölkerung zu schaffen und eben es auch zu verhindern, dass Menschen sterben.
Das alles soll mehr Sicherheit bringen, heißt es auch aus dem Bundesverkehrsministerium. Was wissen wir denn aus der Verkehrswissenschaft darüber? Also führen höhere Strafen tatsächlich dazu, dass sich zum Beispiel Autofahrer vernünftiger verhalten und dann eben nicht so schnell fahren oder nicht überall kreuz und quer parken?
Also es sind eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist natürlich die Strafe, die ich erwarte. Also letztendlich, wann erwarte ich das Fahrverbot? Was passiert eben, wenn ich auf dem Radweg parke und so weiter? Und das zweite Thema, die eigentlich noch wichtigere Komponente, ist die Kontrolldichte. Also wie hoch ist mein Risiko, überhaupt erwischt zu werden? Wie oft kommt eben das Ordnungsamt der jeweiligen Stadt und kontrolliert das Parken? Wie oft sind eben Geschwindigkeitsmessungen und so weiter und so fort? Und wenn ich es jederzeit erwarte, dass ich kontrolliert werden kann, dann werde ich mein Verhalten eben auch anpassen. Und wenn ich jederzeit erwarte, eine sehr, sehr harte Strafe zu bekommen, dann werde ich natürlich mich auch selber etwas zurücknehmen. Und es geht ja eben auch darum, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim Autofahrer zu erzeugen, dass er eben vielleicht etwas stärker darauf achtet, wie hoch gerade die aktuelle Geschwindigkeit ist.
Es gibt Kritik, zum Beispiel vom ADAC. Der ADAC kritisiert, dass Fahrverbote bei hoher Geschwindigkeit schon drohen, unabhängig davon, wie die Gefährdungssituation konkret ist. Und auch ein Verkehrspolitiker der FDP hat Kritik geäußert. Er sagt, die einmonatigen Fahrverbote, die seien praxisfern und übertrieben, wenn man außerorts zum Beispiel 26 km/h zu schnell unterwegs ist. Können Sie das nachvollziehen?
Naja, allzu viel ändert sich ja eigentlich gar nicht. Also zum einen muss man sagen, wir hatten ja bisher schon die Regelung, dass man ab 26 km/h zu schnellen Fahren letztendlich den Führerschein für einen Monat entzogen bekommen kann, wenn man eben zweimal im Jahr erwischt wird. Man hat sozusagen einen Freischuss gehabt und dann wurde man eben erst beim zweiten Mal über 26 km/h entsprechend mit der Strafe belegt. Dieser Freischuss entfällt jetzt und man muss einfach sagen, man muss eben wirklich darauf achten. Es ist jetzt eigentlich egal, wenn es zu einem Unfall kommt, wenn es zu einer Gefährdungssituation kommt, ob der Autofahrer, die Autofahrerin jetzt im Freischuss war oder nicht. Letztendlich zählt ja das reale Unfallgeschehen und das reale Ergebnis auf der Straße. Und da ist letztendlich jede Geschwindigkeitsüberschreitung, wenn sie denn über 20 km/h geht, eine Gefährdung. Es geht ja immer auch um die kinetische Energie, die damit zusammenhängt, wenn es eben zu einem Unfall kommt. Und je langsamer gefahren wird, desto sicherer sind auch die entsprechenden anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Ungeschützten, und desto geringer sind auch die Unfallfolgen. Und darum ging es eben dem Gesetzgeber jetzt explizit und deswegen hat er eben auch diese Strafen verschärft und hat eben auch diesen Freischuss entfernt, weil es eigentlich dafür gar keine Rechtfertigung gibt, diesen zu erteilen. Den gibt es in keinen anderen europäischen Ländern und man ist hier sozusagen eben nachgezogen.
Verkehrsforscher Martin Randelhoff in Deutschlandfunk Nova zu höheren Strafen beim Falschparken zum Beispiel und bei zu schnellem Fahren. Was das bringt, außer natürlich auch Geld in der Gemeindekasse.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wisst ihr, was toll ist an Corona? Wir Leute, wir werden wieder kreativ. Wenn alle Serien durchgebinged sind, alle Bücher, die wir mal lesen wollten, durchgewälzt sind, dann graben einige Menschen ganz alte, vergessene Talente wieder aus. Zum Beispiel fangen sie an, wieder in die Blockflöte zu pusten oder die Gitarrensaiten zu zupfen. Und für blutige Anfänger gibt es im Netz eine Menge Kurse und Anregungen zum Musikinstrumente lernen. Unser Update-Reporter Martin Krinner hat heute ein paar zusammengetragen.
Das hier ist meine alte Les Paul. Und für alle, die jetzt nicht so ganz genau wissen, was das ist meine alte E-Gitarre. Die sieht rein optisch noch super aus, klingt aber inzwischen, so ein bisschen schief.
Das hat einen Grund. Ich habe sie nämlich gerade erst wieder aus dem Keller geholt. Da stand sie jetzt die letzten, naja, ich schätze mal so 12 Jahre. Und die Saiten, die sind bestimmt schon seit 15 Jahren drauf. Und das hört man halt. Naja, und sowas, also die alte Klampfe oder die Trompete oder das Akkordeon von früher wieder aus der Versenkung holen, das machen gerade sehr viele Leute. Und wer bisher noch kein eigenes Instrument gespielt hat, der fängt jetzt damit an. Meint jedenfalls Alexander Klaus vom Kölner Music Store.
Also es gibt tatsächlich dankbare und undankbare Musikinstrumente. Also die Geige gehört dann eher zu den undankbaren. Die muss man wirklich erstmal 20 Jahre gut spielen, damit es sich gut anhört. Und es gibt dankbare Musikinstrumente, die ganz schnell erlernt werden können. Und dazu gehört natürlich die Ukulele zum Beispiel mit nur 4 Saiten. Da kann man innerhalb von einer Woche sich schon mal die ersten 10 Akkorde und Griffe beibringen und kann gefühlt 50 Welthits schon mal nachspielen.
Und der Absatz an Ukulelen, Akustikgitarren und ähnlich, wie hat er gesagt, dankbaren und vom Preis her eher günstigen Instrumenten ist in den letzten Wochen deutlich angestiegen, meint er. Zumindest in seinem Laden. Aus eigener Erfahrung kennt das meine Kollegin Katja. Musik ist für sie zwar jetzt nichts Neues, sie singt schon seitdem sie sehr klein ist. Die Ukulele hat sie aber vor etwa einem Jahr zum ersten Mal in die Hand genommen.
Also ich versuche tatsächlich jeden Tag zu spielen. Das gelingt nicht immer. Aber ich versuche schon, sie jeden Tag mindestens mal kurz für 5 oder 10 Minuten in die Hand zu nehmen. Also man braucht keine besonders hohe Frustrationstoleranz am Anfang, um da reinzukommen, um halt schon mal so ein paar Lieder spielen zu können. Und man weiß ja, so für Popmusik reichen, ich sag mal, 5, 6 Akkorde. Wenn man die sich drauf geschafft hat und die spielen kann, dann kann man bei der Ukulele echt schon relativ schnell, relativ weit kommen.
Katja bringt sich das Ukulele-Spielen jetzt mit diversen Online-Tutorials bei. Die Lehrer heißen da Cynthia Lynn, Andy Guitar oder Justin Sanderko.
Hey, how you doing? Justin here. Today we're going to do a lesson on getting started on a ukulele.
Und für den Anfang, also fürs Ausprobieren, fürs Songs lernen und hin und wieder mal abends vor sich hinklimpern, reicht das natürlich vollständig aus. Mehr braucht man eigentlich erst, wenn man richtig Blut geleckt hat und tiefer einsteigen will.
Ich glaube, wenn es dann so ins Detail geht, dann ist das so wie bei jedem Instrument, dass es natürlich auch schwieriger wird und dass man da auch wieder mehr Geduld mit sich braucht.
Und wahrscheinlich einen Lehrer. So jemanden wie den Gitarristen Ben Papst aus Düsseldorf.
Das Problem an den ganzen Videos ist im Prinzip, dass man nie ein Feedback bekommt. Also es gibt ja unzählige Videos und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute auch sehr lange mit diesen YouTube-Videos arbeiten, dass sich unheimlich viele Fehler einschleichen und die sind im Nachhinein sehr schwer zu korrigieren.
Wer also den Plan hat, sich eine Gitarre oder ein Keyboard zuzulegen, der sollte sich früher oder später schon darauf einstellen, dass er Unterricht nehmen sollte. Viele Musiklehrer bieten den zurzeit auch online an, als Videokonferenz via Skype, Zoom, Jitsi und so weiter. Das ist zwar wie so vieles im Moment nur eine Krücke, aber eine Korrektur, wenn ich die Finger falsch halte oder den Griff zu fest auflege, den bekomme ich auch im Online-Unterricht. Für alle, die sich das jetzt aber nicht leisten können oder wollen, hat Ben Papst aber noch einen anderen günstigen Tipp auf Lager. Body Percussion. Mit Klatschen, Fingerschnipsen, Stampfen und auf die Brust schlagen erzeugt man so mit dem eigenen Körper einen kompletten Groove. Und lernen kann man das ganz ohne Instrumente und komplett kostenlos, dafür aber mit einer Menge Spaß, einfach online.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.